Brauchen wir überhaupt noch neue Gebäude? Darüber sprechen wir heute mit Jasna Moritz, Partnerin im Büro Kader Wittfeld Architektur.
Design Perspectives, der Podcast des German Design Council. Heute mit Host Martin Pauli.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design Perspectives, dem Podcast des German Design Council. Mein Name ist Martin Pauli. In der heutigen Folge spreche ich mit einer Pionierin auf dem Gebiet des zirkulären Bauens, Jasna Moritz. Seit ihrem Diplom im Jahr 1999 ist sie bei Kader Wittfeld Architektur in Aachen tätig, wo sie seit 2011 Mitglied der Geschäftsleitung wurde und seit 2016 Partnerin ist. Sie verantwortet die strategisch-inhaltliche Begleitung diverser Leuchtturmprojekte mit Schwerpunkt auf zukunftsfähigem Bauen. Willkommen, Jasna.
Herzlichen Dank, lieber Martin. Ich freue mich sehr auf das Gespräch.
Jasna, fangen wir mal mit einer leichten Frage an. Was ist denn zukunftsfähiges Bauen?
Hui, das ist ja gar keine leichte Frage. Aber sicherlich ist es angemessen zu bauen, die Umweltwirkungen im Blick zu haben und auch mit einem guten Mindset, also sprich, dass Kreislaufwirtschaft einfach alternativlos ist, zu starten in ein Projekt. Ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Und dann ergeben sich, glaube ich, ganz, ganz unterschiedliche Lösungswege für dieses Thema. Also es ist immer ein ganz klarer Abwägungsprozess, den man durchlaufen muss. Aber das Mindset ist sicherlich so die wichtigste Voraussetzung für ein gelungenes, zukunftsfähiges Projekt.
Das heißt, wie hat sich dieses Mindset oder möglicherweise auch die Haltung zu dem konkreten Projekt, was glaubst du, wie hat die sich also sowohl bei dir individuell, aber auch in der Branche in den letzten 25 Jahren verändert?
Also ich persönlich war so in dem Moment völlig davon überzeugt, dass wir einen anderen Weg einschlagen müssen, als mir einfach klar wurde, die Ressourcen sind endlich, wir werden immer mehr Menschen auf der Welt, das kann einfach nicht funktionieren. Und dann gibt es natürlich sehr viele konkrete Beispiele von Verknappungen. Und da war vielleicht der Klimawandel noch gar nicht so dringlich, wie er jetzt sich heute darstellt. Aber damals war das irgendwie ganz klar für mich. Ab dem Moment an habe ich eigentlich gesagt, okay, wir müssen anders planen. Und inspirierend war tatsächlich das Stadthaus in Venlo. Mhm. Der Besuch dort vor Ort und auch der sehr charismatische Michael Weyers, der einfach dann eben einen anderen Lösungsweg aufgezeigt hat. Und eine wichtige Inspirationsquelle für mich und auch für unser gesamtes Büro war sicherlich das C2C-Design-Konzept oder Innovationskonzept, was dann einfach auch einen positiven Weg aufgezeichnet hat. Ja, weil ich sag mal, sich empören und rumnörgeln kann man ewig, aber mich persönlich interessiert einfach, wenn es ein Problem gibt, was ist denn eine geeignete Lösung dann dafür?
Das heißt also, Stadthaus in Venlo war ja so eines der ersten Leuchtturmprojekte im Bereich kreislauffähiges Bauen und die Strahlkraft ist ja bis heute immer noch da, würde man sagen. Und würdest du sagen, dass erst in der Umsetzung von den Prinzipien, dass darin sozusagen die Genialität liegt, dass man es eben tatsächlich nicht nur in der Theorie, sondern auch in der Praxis sehen kann?
Also das war auf jeden Fall hilfreich und vor allen Dingen auch das Monitoren. Zum Beispiel die Tatsache, dass es dort eben einen deutlich geringeren Krankenstand gibt beim Personal, weil die Luftqualität so stark gestiegen ist. Das sind Dinge, die ich persönlich total überzeugend finde, ja, wenn es einfach Menschen gut geht in den Häusern, die das Wissen, dass wir auch Schaden anrichten können mit dem, was wir verbauen und den Schadstoffen, die dort womöglich enthalten sind. Ich bin sicher, dass es nie keinen Architekten auf der Welt gibt, der sozusagen da leichtfertig mit umgehen würde. Insofern hat das auch so eine Komponente bekommen, zu sagen, okay, ich begreife mich immer Architektur immer noch als Schutzraum und auch dem Bedarf der Menschen untergeordnet. Deshalb hat das so eine wichtige Rolle dann auch gespielt, einen Wohlfühlraum zu kreieren. Das ist eigentlich immer das, was uns umtreibt.
Werbung. Werde Teil der internationalen Architekturwelt. Die Iconic Awards 2025 sind die Auszeichnung für Architektur, Interior Design und innovative Produkte. Nutze deine Chance auf mehr Sichtbarkeit und mach mit auf iconic-awards.com. Werbung Ende.
Und wie würdest du, sagen wir mal, den die Zeit von, du entscheidest dich für ein Architekturstudium und auch diese Ausbildung, bis dahin beschreiben, wovon waren da die Diskussionen getrieben und wie hat sich diese Perspektive auch verändert?
Also meine Entscheidung, Architektur zu studieren, die war tatsächlich ganz, ganz trivial, wenn man so will. Ich war einfach total beeindruckt von der Dachaufstockung einer Anwaltskanzlei in Wien von Coop Himmelblau. Ja, diese dekonstruktivistische Geschichte, die für mich als 19-Jährige, wo ich dachte so, hey, was ist das Verrücktes? Und ich persönlich mag halt sehr gerne Veränderungen und ich mag auch meine Sehgewohnheiten, ja, herauszukitzeln. Und das hat mich zur Architektur gebracht. Ich glaube, deshalb bin ich auch so, wenn man so will, eine leidenschaftliche Transformatorin, wenn ich das mal so ein bisschen staatstragend sagen darf, weil ich das einfach so ein bisschen in mir als Persönlichkeit auch habe. Ja, also ich finde das einfach total spannend und ich bin einfach gelangweilt von stetigen Wiederholungen oder immer gleichen Antworten. Das ist, glaube ich, schon vielleicht eine ganz gute Eigenschaft.
Das ist spannend, dass du das sagst, weil die Reihe beschäftigt sich ja sehr stark mit Transformation überhaupt, insbesondere natürlich der Branche und den neuen Herausforderungen. Würdest du also sagen, dass der Architekt oder die Architektin immer sozusagen Transformatorin, wie du es gesagt hast, sein muss?
Ich glaube schon, dass wir so eine ganz starke Verantwortung in uns tragen, weil wir kreieren ja wirklich, also die gebaute Umwelt, die sehr lange, bestenfalls sehr, sehr lange auch halten muss. Und insofern, glaube ich, haben wir da auch eine wirkliche Vorreiterrolle einzunehmen oder sind wichtige Impulsgeber. Ich wüsste nicht, wer das sonst machen soll, wenn es um eine Bauaufgabe geht. Ja, sicherlich ist es schon eine Symbiose, ein gelungenes Projekt braucht natürlich alle Protagonisten. Also sprich, wir brauchen gute Fachplaner, ja, die eine gute Expertise beitragen. Aber ich glaube, wir sind immer noch die wesentlich wichtigen Impulsgeberinnen in dem Prozess, den wir da oder auf die Reise, auf die wir uns da begeben.
Der zweite Teil von dem, was du davor gesagt hast, der bezog sich ja sehr stark auch darauf, den Status quo immer wieder neu zu definieren. Also jede Bauaufgabe wieder innerhalb des gegebenen Kontexts mit den Rahmenbedingungen, den Stakeholdern wieder neu zu definieren. Und gleichzeitig liegen darin ja auch so viele Probleme in der Branche, ja, weil ich ja immer wieder mehr oder weniger mit dem weißen Blatt Papier anfange und mich eigentlich nicht wirklich auf Dinge, die schon 100 Mal gemacht wurden, einfach im Zweifelsfall besinne und sie dadurch besser und einfacher werden. Würdest du das auch so sehen oder ist es zu drastisch formuliert?
Ja, ich glaube, es ist ein bisschen zu drastisch formuliert, beziehungsweise ich würde vor allen Dingen auch sagen, dass es eigentlich keine Bauaufgabe gibt ohne einen vorhandenen Kontext. Ob das jetzt eine urbane ist, selbst wenn es die grüne Wiese ist, ist da etwas. Und dieses Potenzial des Standortes und des Kontextes zu erkennen und profund zu analysieren, das ist der Einstieg in jede Bauaufgabe. Also das weiße Blatt Papier gibt es eigentlich nicht, sondern es geht eigentlich darum, Spuren zu lesen. Und die können mal stärker greifbar sein, aber die können auch manchmal abstrakter sein. Aber das ist eigentlich immer der Einstieg in ein Projekt. Es geht immer darum, wir sagen immer so schön, jeder Kontext trägt Potenziale in sich und wir müssen aber diese Spuren erkennen. Und deshalb ist auch so die Analyse ganz ein wesentlicher Einstiegsmoment. Da versuchen wir noch relativ frei zu sein und wir versuchen auch frei zu bleiben, auch so ein bisschen die Grenze der klassischen Bauaufgabe zu überwinden. Ja, also ich sag jetzt mal ein altes Projekt, weil mir kein anderes jetzt einfällt, aber da auch sozusagen außerhalb der Grundstücksgrenze dann zu denken und irgendwie so ein Vordach irgendwie noch weiter rauszuziehen, weil wir sagen so, hey, das muss man erkennen können, da ist jetzt ein neuer Antritt. Also das haben wir uns auch schon getraut. Das bringt natürlich Risiken bei, aber wirklich auch so ein bisschen diese Bauaufgabe, auch die Grenze auszuloten. Wie weit können wir da gehen?
Und das ist jetzt also richtigerweise natürlich sehr stark den Kontext angesprochen. Also klar, Bauen findet immer in einem Kontext statt, der sich ja auch stark zu verändern scheint momentan. Vielleicht mal kurz zurück den Bogen zu Venlo. Da scheint es ja auch eine Reaktion gegeben zu haben auf Themen, die du auch schon angesprochen hast. Wir haben also natürlich immer noch das Thema Klimawandel und CO2. Ein Problem, was wir in den Griff kriegen müssen, weil die gebaute Umwelt eben sehr stark darauf einzahlt im negativen Sinne. Und insofern verändert sich dieser Kontext, der gerade relativ rapide und diese Transformation, die hält eigentlich auch schon seit ein paar Jahren an und wird sicherlich auch noch sehr lange anhalten. Also Klima haben wir gesagt, CO2, Ressourcenknappheit. Siehst du noch andere Faktoren, die sagen wir mal, bestimmend dafür sind, wie die gebaute Umwelt jetzt gerade und auch in naher Zukunft sich wahrscheinlich entwickelt und reagieren muss?
Also was ich persönlich auch wirklich ganz wichtig finde, ist so die Relevanz der Außenräume. Also wir können gar nicht mehr ohne den Außenraumkontext unser Projekt entwickeln. Also das heißt, das ist immer auch eine Symbiose. Also es geht wirklich dann, wenn du so willst, auch um einen gewissen Dreiklang zwischen baukulturellen Anforderungen, das ist das, was wo wir uns auskennen, Social Impact eines Projektes zu begreifen. Aber wir können es nicht mehr ohne den Außenraum mitzudenken, auch wirklich ganz früh. Ich meine, das sind wir gewohnt, das machen wir schon lange. Und dann ist es aber auch noch das Wissen um die Umweltwirkungen. Ja, also es reicht jetzt, sagen wir mal, ein bisschen salopp formuliert, eben nicht mehr nur ein schönes Haus hinzustellen, was natürlich sehr wichtig ist im Hinblick auch auf Langlebigkeit, Akzeptanz und auch nachhaltig per se ist, sondern es muss einfach auch ein intelligentes Haus sein, so wie das jetzt auch, sag ich mal, mit der wahren Schönheit vielleicht immer zusammenhängt. Ja, also es ist eben auch dann schön, wenn es eben auch angemessen errichtet wurde, wenn die Ressourcen sorgfältig eingesetzt wurden, Materialechtheit ist, also ich glaube, dann ist auch das Ergebnis ein anderes. Ja, es ist, die Ästhetik wird sich, glaube ich, auch da verändern. Was ich schön finde und wo ich eine ganz große Chance drin sehe, ist, dass wir einfach so ein bisschen von dieser Hochglanzarchitektur, nenne ich es mal so ein bisschen salopp, ich sag mal, immer höher, immer gläserner, immer technologischer aufgeladen, vielleicht wieder wegkommen und eher so ein bisschen mehr diese sinnlichen Elemente von eben Materialechtheit, die sich zum Beispiel auch dann jetzt gerade so herauskristallisieren und neu bilden, mit Lehm zu bauen oder sonstigen. Das sind ja alles sehr nahe Materialien, am Menschen nahe Materialien. Das ist eine große Chance, die ich erkenne, wo ich auch sage, da wird Architektur noch schöner werden in Zukunft, noch haptischer, sinnlicher.
Da steckt ja jetzt sehr viel drin. Das heißt also, die Umweltauswirkungen geraten glücklicherweise in den Fokus und zwar bestenfalls auch in der Breite. Und dadurch verändert sich die Art und Weise, wie wir Gebäude bauen. Das hast du gesagt. Hast du ein Projektbeispiel, wo du sagst, da hat sich das auch für euch anders manifestiert mit diesem Fokus, als ihr vielleicht konventionell gebaut hättet?
Also was gerade so ein bisschen aktuell ist und interessant, auch ein interessanter Prozess ist, der sich verändert, ist das Thema der Förderkulissen. Ja, also jetzt QNG. Ja, das ist plötzlich die Jagd nach CO2-Äquivalenten. Ja, da wird dann wirklich auch im statischen System geschaut, okay, was ist denn gleich überführt und ausgerechnet, was ist denn da die CO2-Bilanz, und das treibt uns sehr stark an. Das ist ein sehr starkes Kriterium geworden, zu Recht, wie ich finde. Aber es ist nicht das einzige Kriterium. Ich glaube, da muss man jetzt wieder so einen Schritt zurückgehen, von der Bremse treten, um zu sagen, okay, was ist denn immer noch eine vernünftige Entscheidung für das Projekt? Und die kann nicht nur sich an dem CO2-Kriterium sozusagen aufhängen. Das ist so ein bisschen die Erfahrung, die wir jetzt sammeln. Trotzdem heißt Transformation für mich auch ganz klar, das ist ein Such- und Lernprozess, und wir sind einfach noch dabei, sehr viel zu lernen und Erkenntnisse zu gewinnen. Und das will der Bauherr wahrscheinlich nicht so gerne hören, weil der hätte natürlich gerne den erfahrenen, souveränen Architekten, der da auch ganz klar sagen kann, das ist die richtige Entscheidung. Aber es ist tatsächlich ein Suchprozess. Ja, ein gutes Projekt zu machen, ist ein Abwägungsprozess. Und am Ende geht es darum, Schwerpunkte zu definieren. Und die größte Herausforderung ist, glaube ich, aktuell sind die ganzen Kontroversen, die sich bei dem Nachhaltigkeitsthema ergeben oder beim zirkulären Bauen. Ja, nenn jetzt nur mal eins, so ganz salopp. Klar, ich möchte ressourcenschonend bauen, jetzt soll ich aber 3-Scheiben-Verglasungen installieren, ich soll noch mehr dämmen. Das ist auch ein gewissermaßen vielleicht ein kleiner Widerspruch. Und da eben zu sagen, okay, im Sinne der Ressourcen muss ich jetzt vielleicht nicht diesen U-Wert, der dann da hinterlegt ist bei einer Förderkulisse oder mich dahin treibt, dass ich den nicht so super heilig sehe, sondern einfach sagen, was ist denn jetzt eine vernünftige Lösung? Und wie werden denn auch die das Haus nutzen später, welche Zyklen haben die eigentlich, welche Fluktuation erfährt das Haus? Ja, also wenn ich jetzt zu Hause an unseren Altbau denke, wo wir relativ wenig Wärmequellen gebrauchen, weil wir einfach auch gar nicht so viel da sind im Haus. Ja, wieso soll ich jetzt dieses Haus so massiv aufrüsten? Also sprich, dieser auch Kosten-Nutzen-Faktor, das geht mir so ein bisschen, fällt so ein bisschen unter den Teppich, glaube ich, so in diesen Diskussionen, die wir aktuell führen, wo wir ja, sagen wir mal, händeringend nach Benchmarks suchen. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist und dass es auch gut ist zum Einstieg, aber ich denke, so mittelfristig wäre es ganz schön, wenn wir im Grunde mit mit Vernunft und Augenmaß Entscheidungen fällen können und trotzdem vielleicht gefördert werden und nicht diese 12 Kilogramm CO2-Äquivalent erreichen, sondern vielleicht sind es dann 13,5 oder 15 und es ist aber okay und der Bauherr muss nicht das wirtschaftliche gelingen, weil der braucht die Förderkulisse, dann sagt er, okay, wenn ich das nicht erziele, dann kippt das Projekt. Also da brauchen wir, glaube ich, einfach ein bisschen mehr Spielraum.
Ich meine, interessant ist ja, dass die QNG-Benchmarks ja eher so im 20er-Bereich immer noch unterwegs sind, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Das heißt, die ambitionierten 12 Kilogramm CO2-Äquivalente.
Das ist die graue Energie, die ich meine. Das sind dann 12 auch für den betrieblichen, also ja. 24 ist aktuell, genau.
Das heißt, wenn wir uns da immer irgendwann in Richtung dänische Benchmarks entwickeln, dann merkt man, dass die wirklichen Herausforderungen wahrscheinlich erst noch anstehen. Da sind wir in Deutschland ja noch, sagen wir mal, sehr moderat unterwegs. Aber ich höre, was du sagst. Wir versuchen eigentlich eine sehr komplexe Thematik, die des nachhaltigen Bauens, auf einzelne Metriken runterzubrechen, wie man es halt überall versucht, Komplexität zu managen und zu vereinfachen. Das zieht sich, würde ich sagen, auch wie ein roter Faden durch alle Gesprächsformate innerhalb dieses Podcast, dass man sagt, ja, wir brauchen die CO2-Ziele, wir müssen ja da mit jedem neuen Gebäude, so wir denn überhaupt neu bauen müssen, natürlich versuchen, den Klimawandel zu bekämpfen, aber gleichzeitig kann es nicht die einzige Metrik sein, es kann nicht sein, dass Wettbewerbe nur auf Basis von einem CO2-Äquivalent entschieden werden, im schlimmsten Fall, sondern da ist noch mehr und daran scheint natürlich auch die originäre Aufgabe der Architekturschaffenden zu bestehen, diese Balance zu finden und diese Komplexität für den Bauherrn oder die Bauherrin, sagen wir mal so, zu nicht zu vereinfachen, aber zu übersetzen, dass man Entscheidungen trifft, die abgewogen sind, ausgewogen sind und man diese Balance zwischen Funktionalität, Ästhetik, Kosten, CO2, all diese Spannungsfelder, die ja auch weiterhin bestehen bleiben, einfach aufgreift.
Das finde ich ganz schön und wichtig, was du sagst. Und dem würde ich auch voll zustimmen, wenn ich da direkt nochmal so nachhaken darf. Ich finde zum Beispiel gerade ganz interessant, und das fehlt mir so ein bisschen, das Thema der Flächeneffizienz, ja, dass ich einfach sage, damit kann ich ja Ressourcen schonen, damit kann ich auch, vielleicht ist das auch mit eine Antwort auf das Thema bezahlbaren Wohnraum, ja, dass ich sage, ich entwickle gute und kompakte Grundrisse. Und weil wir wissen alle heutzutage, dass wir irgendwo bei 18 Euro aktuell landen müssen bei Neubauten pro Quadratmeter Miete. Das heißt, viel Fläche funktioniert dann einfach irgendwann nicht mehr. Mhm. Und jetzt ist es aber so, wenn ich das bilanziere, pro Quadratmeter ökobilanziere, dann habe ich ja praktisch in gewissermaßen einen Nachteil, weil mit mehr Fläche kann ich natürlich auch CO2 kompensieren gewissermaßen. Also das ist auch so eine versteckte Kontroverse, die aufzeigt, es gibt eben keine einfachen Antworten, keine pauschalen Lösungen für alle Themen, sondern beim Wohnungsbau ist das vielleicht ein interessantes Kriterium, dass ich sage, hey, wir versuchen unter 30 Quadratmeter pro Kopf zu landen. Das könnte vielleicht eine Ausrichtung sein, auch mal als Orientierung. Und das wird vielleicht auch gefördert, ja, weil es werden auch viele, wir wissen, dass wir viele kleine Wohnungen benötigen. Also das sind für mich interessante Fragestellungen. Da gibt es eben, da reicht nicht so eine CO2-Pauschale sozusagen nicht, um dem gerecht zu werden.
Also der Aspekt der Suffizienz, der ja auch deutlich stärker oder deutlich prominenter wird, mittlerweile natürlich immer ähnlich, wie wenn man es jetzt mal über den Gebäudemaßstab hinaus skaliert. Alles, was so in Richtung, es scheint ja immer diesen Bias zu geben, dass wir immer von allem mehr brauchen, so auch von der Fläche pro Kopf. Aber es ist natürlich eine schwierige Diskussion, die dann zu führen ist, im Zweifelsfall, dass möglicherweise auch in dem weniger Fläche oder weniger Material der Schlüssel zum Erfolg liegt. Und deshalb, wie du sagst, ne, da geht es auch wieder um Balance und aber gleichzeitig eben auch um die richtigen Steuerungsinstrumente. Denn mein Eindruck ist schon, dass es natürlich einen Wahnsinns immer noch Wildwuchs gibt, weswegen solche Instrumente wie CO2-Äquivalente natürlich auch eine gewisse Steuerungswirkung haben. Und wir sehen ja in Ländern wie Dänemark oder Holland beispielsweise, dass dadurch auch eine sehr starke Dynamik im Bereich kreislauffähiges Bauen beispielsweise entfacht wurde, weil man mit einmal sich überlegen muss, wie erreiche ich eigentlich diese Ziele? Muss ich möglicherweise sehr stark in die Nutzung von wiederverwendeten Bauteilen oder Komponenten gehen? Also ein völlig neues Innovationsfeld im Bauen, wenn du so willst. Ja, wir haben bislang ja sicherlich nicht schon in der Phase 0 von einem Designprozess darüber nachgedacht, ob wir eigentlich 50% des Tragwerks irgendwo aus irgendeinem anderen Gebäude holen. Sind es Diskussionen, die immer noch sehr Blue Sky sind und sehr abstrakt, irgendwie so Konferenz Bubble-Themen oder spürt ihr das auch in der täglichen Praxis?
Ja, aber es ist tatsächlich genauso, wie du es beschreibst. Also es gibt schon dadurch so einen Booster, ja, wenn ein CO2-Äquivalent vorgeschrieben ist, dann ist es natürlich wahnsinnig interessant zu sagen, okay, kann ich Sekundärmaterialien einsetzen, wo ich das eben auf Null setzen kann, diese Ressource, die ich dann da verbrauche. Dann wird das interessant und da bin ich auch von überzeugt, dass das sicherlich ein Booster ist und es ist auch bei uns, wir haben eine ganz schöne Quartiersentwicklung, das Riesenglück auch mal in so einem großen Maßstab zu denken, wo uns eben QNG da auch antreibt bei dem Thema und wo wir sehr wohl auch dann ganz früh in dem Fall mit Concula einsteigen in die Planung und sagen, okay, was ist denn hier regional verfügbar? Und wir versuchen auch das dann in die Planung sozusagen zu integrieren frühzeitig. Also das ist immer noch Pionierarbeit auf jeden Fall. Mhm. Aber es hat über diesen CO2-Faktor auf jeden Fall eine Dynamik erreicht und wir stellen auch fest, dass zum Beispiel der Bauherr da absolutes großes Interesse dran hat mit der Fragestellung, ich will auch jetzt mal wissen, wie es geht sozusagen, ne, weil das uns alle wahrscheinlich ein bisschen umtreibt. Es gibt so ein paar Vorreiterprojekte, aber das jetzt in den Planungsalltag und gewissermaßen vielleicht auch in eine Art Massentauglichkeit zu überführen, das ist jetzt spannend.
Und ich glaube, das ist auch der Aspekt, den du vorhin auch genannt hast, den ich total spannend finde, dass man sich in der heutigen Zeit tatsächlich auch gegenüber allen Akteuren, aber insbesondere natürlich der Bauherrschaft, ehrlich machen muss, dass es keine standardisierten Lösungen gibt, die man einfach aus der Schublade nimmt, sondern dieses Herantasten, wie du es genannt hast. Designprozesse sind ja wahrscheinlich immer sehr stark ein Herantasten, ein Abwägen, ein Alternativen denken, Entscheidungen treffen und so weiter. Aber gerade im Bereich Nachhaltigkeit ist noch so viel im Unklaren, ja, wenn es an die Wiederverwendung von Bauteilen geht. Da ist es ja nicht so, dass wir einfach den Katalog aufmachen könnten und den das wiederverwendete Tragwerk einfach aussuchen können. Und dafür braucht man natürlich auch eine gewisse Courage und Offenheit zu sagen, wir wissen es noch nicht, wir geben unser Bestes, da jetzt uns ranzutasten mit den richtigen Partnern, du hast gerade welche genannt, und gucken dann, dass wir die bestmögliche Lösung rausfinden. Und glaubst du, dass die Architektinnen und Architekten in der Breite so ehrlich sein können?
Ja, ich glaube, wir müssen ein bisschen schummeln dabei, ganz ehrlich. Hört ja jetzt keiner, nehme ich an. Nein, schummeln insofern, als du musst natürlich schon gewissermaßen so eine Souveränität und eine Überzeugungskraft mit reingeben. Und ich sage auch immer, naja, am Ende gewinnt das beste Argument oder ein gutes Argument muss immer auf dem Tisch liegen. Also wir müssen dem Bauherrn schon nahe bringen können. Es gibt ein gewisses Risiko und auch eine gewisse Unsicherheit, denn das bedeutet ja auch, Transformation ist ja eben auch mit vielen Unsicherheiten verbunden. Das heißt, klar, wir reden ja nicht über ein etabliertes System, aber ich glaube, so da kommt es schon viel auf die Strahlkraft, wie du es dann auch an den Bauherrn trägst, diese Themen, ja. Und wenn du da eben auch als Team auch mit eben engagierten und ambitionierten Fachplanungen, wie zum Beispiel Concula, auftrittst und sagst, ja, da helfen auf jeden Fall schon Erfahrungswerte, die man schon auch in kleinen Schritten gemacht hat. Am Ende ist das auch eine Komponente. Der Bauherr möchte sich eigentlich sicher fühlen mit den Entscheidungen, die man gemeinsam trifft. Und dennoch bin ich auch komplett bei dir, dass Ehrlichkeit, das finde ich eigentlich auch ganz schön, bei all den Herausforderungen und ich würde es jetzt mal das Gute im Schlechten nennen, dass wir doch uns einfach vielleicht wieder auf solche Werte rückbesinnen und dass es uns doch darum geht, auch zu sagen, wir verkaufen jetzt auch nichts, was wir nicht genau einordnen können. Ja, also das heißt, es ist wieder ein bisschen ehrlicher und authentischer wird im Diskurs. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne oder wichtige Begleiterscheinung, die ja auch für Zufriedenheit sorgt. Ja, es ist ja total anstrengend, ständig so zu tun, als wenn man immer auf alles eine Antwort wüsste, wenn sie doch noch erst erarbeitet werden muss.
Ja, absolut. Wenn du jetzt mal so zu euch ins Büro reinzoomst und da steht mir so eine neue Aufgabe an und ein Bauprojekt oder eine Neuentwicklung, keine Ahnung. Und dann ist klar, da ist irgendwie auch möglicherweise gibt es QNG-Ziele. Wie ist denn die Stimmung im Büro und im Team? Ist es so, dass man denkt so, oh Gott, müssen wir jetzt noch mehr, jetzt reden wir nicht mehr nur über U-Werte und Akustik und Brandschutz und Schallschutz, sondern jetzt kommt auch noch das CO2 dazu? Oder, also ich, das ist keine rhetorische Frage, sondern oder ist man da durchaus umarmend und enthusiastisch, dass man jetzt einfach vor der noch größeren Herausforderungen steht?
Also ich glaube, es ist immer auch so ein bisschen eine Frage der Persönlichkeiten, die da am Tisch stehen. Aber es ist total schön bei uns im Büro zu sehen, wie viele Kolleginnen sich eigentlich sehr intrinsisch motiviert fühlen. Und diese unterschiedlichen Protagonisten, die bringen unheimlich viel Schlagkraft mit in die Projekte, ja. Und dann ist es aber auch, glaube ich, es spielt auch vielleicht so ein bisschen der Ton die Geige. Ja, ich sag mal, es ist halt total hilfreich, wenn da so ganz uneitle Menschen sitzen. Und davon haben wir ganz viele im Büro, die einfach wirklich interessiert sind. Wie kann man das denn jetzt besser machen? Was ein bisschen frustriert. Also das heißt, die Stimmung ist wirklich positiv. Und ich glaube auch, dass diese sinnstiftende Tätigkeit ganz wesentlich in Bezug auf Motivation ist. Und wir haben absolut wunderbares Feedback von Leuten, die sich wirklich aktiv bei uns bewerben, weil sie sagen, naja, ihr seid bei diesen Nachhaltigkeitsthemen ja irgendwie ziemlich weit vorn. Also das ist ja auch eine schöne Bestätigung. Dennoch ist es auch eine Frage dessen, was geht und in dem Kontext abzuwägen. Das ist dann auch nicht immer so einfach. Und frustrierend ist es dann erst recht, wenn man dann wirklich, sage ich mal, von der Nachhaltigkeitsperformance im Umgang mit dem Bestand wirklich etwas macht, wo man sehr wenig CO2 sozusagen mit ganz viel umzugehen, was dort ist. Und dann kommt sozusagen von der Jury-Seite vielleicht so ein bisschen das Problem, dass wir denken so, hey, die gehen da gar nicht drauf ein, haben die das nicht erkannt. Das heißt, diese unterschiedlichen Wissensstände auch von, also das Thema kann ich ausdehnen, ne? Dann spricht man mit Leuten in Behörden oder von Kommunen und dann sprichst du plötzlich Chinesisch, ja, und er weiß überhaupt nicht, was du meinst, wenn es um bestimmte Nachhaltigkeitsthemen geht. Also das ist so ein bisschen, glaube ich, noch ein Punkt, den wir haben. Das heißt, gelingt es uns auch, diese Menschen mitzunehmen. Aber wir stellen schon fest, also dass man würde ja sagen, okay, das ist ein super nachhaltiges Projekt jetzt, das müsste doch gewinnen. Dann gewinnt es das einfach nicht, ja, weil es irgendwie nicht gelesen wird. Oder der Umgang mit Bestand, wir verändern wenig, versuchen mit dem zu arbeiten, was da ist. Und dann heißt es, dann ist die Kritik so, ja, aber man sieht ja gar nicht, dass irgendwas damit passiert ist, jetzt von außen. Ja, wenn wir sagen so, hey, die Fassade ist top, wir laden die jetzt auf, wir säubern die und es ist gut so. Und dann sagt der Bauer so, ja, aber nee, das gefällt mir ja nicht. Ist auch so eine Kontroverse, das ist eigentlich ganz interessant. Aber ich glaube, je mehr Erfahrung wir damit sammeln, desto souveräner kann man auch damit umgehen. Es ist ja eh so, dass man sich, wenn man da so ganz intrinsisch motiviert ist, dann geht die Kurve so ganz weit hoch und man ist so super ambitioniert und dann fällt man ja erstmal wieder so in so ein Tal gewissermaßen, weil man sich feststellt, so man ist auch ungeduldig und man will irgendwie viel auf einmal ändern und dann stellt man fest, so das schaffe ich nicht, warum auch immer. Dann ist man vielleicht auch frustriert, aber dann irgendwann in diese, ich sag mal, gleichmäßig steigende Kurve oder gerade Linie zu kommen, ja, wo man nach und nach sozusagen immer mehr umsetzen kann in einem gewissen Sinne, dann diesen Zustand muss man erstmal erreichen. Und insofern sind das, glaube ich, alles wichtige Erfahrungen, die wir gesammelt haben und mittlerweile ja auch dadurch, dass wir uns da schon eine ganze Weile mit beschäftigen, uns auch schon zunehmend mehr Souveränität geben. Und ich möchte auch immer auf jeden Fall ermuntern, ja, dass man da auch wirklich voll einsteigt in dieses Thema. Und das macht dann eben auch Spaß, weil ich es irgendwie auch problematisch finde, wenn man jetzt viel sich darauf beschränkt, was alles vielleicht nicht so klappt. Vieles klappt, aber man muss auch kleine Schritte akzeptieren.
Gab es denn ein Projekt, wo du enttäuscht warst von dem, wie es sich dann entwickelt hat, weil die Ambitionen eigentlich viel, viel höher waren, als dann am Ende sich sozusagen manifestiert hat?
Also es gab mit Sicherheit die Situation auch bei einem Projekt, dass einfach dann, ne, wir haben einen Stahlbeton-Skelettbau mit einer Holzelementfassade verbunden, eine Art Holzhybridbauweise, wenn man so will. Und da war der Markt so, dass ganz klar gesagt wurde, so im Wohnungsbau, das ist ja total strange. Es war auch gerade so die Phase, wo die Auftragsbücher voll waren bei den Bauunternehmen. Und dann gab es auch sehr unattraktive Angebote. Bauherr vielleicht zu Recht dann auch so aus seiner Sicht, ja, habt ihr jetzt hier quasi am Markt vorbeigeplant? Und du würdest sagen, ja gut, es ist vielleicht etwas unkonventionell, aber im Sinne von CO2 einsparen, so wenig Beton wie nötig und flexible Strukturen und so weiter, ist das eigentlich die richtige Entscheidung. Also das war ein Moment, wo ich gesagt habe, okay, damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ja, dass wir jetzt sozusagen da Probleme kriegen könnten. Aber das war jetzt vielleicht auch einfach ein bisschen Pech vom Timing her, genau noch so in diese vollen Auftragsbücher. Das sieht heute ja schon wieder anders aus. Also insofern ist vielleicht, also so schrecklich es ist, dass sozusagen die Baubranche stagniert und vielleicht auch eingebrochen ist, vor allen Dingen im Wohnungsbau, finde ich es wichtig, jetzt auch den Moment zu nutzen, um wirklich auch innezuhalten und zu sagen, okay, das, was wir jetzt bauen, und bauen ist immer teuer, das sage ich auch, auch in Bezug auf schlechte Architektur mal ein bisschen salopp formuliert, auch die ist teuer. Umso wichtiger ist es, sich eben genau darüber im Klaren zu werden, was ich da jetzt tatsächlich, was wird jetzt wirklich gebraucht, was will ich da umsetzen.
Und wie selektiv könnt ihr sein, was sozusagen dieses Ökosystem um euch herum, also letztendlich braucht es ja klar euch als, also dich als Individuum, euch als Büro, als Kollektiv, und du hast wie Partner genannt, aber natürlich ist diese Wertschöpfungskette, Architektur, die ist ja sehr komplex aus Lieferanten, aus Investoren, aus Bauherren, aus Contractoren, also aus Baufirmen. Ihr wisst, dass ihr, um bestimmte Ziele einzuhalten oder eine bestimmte Nachhaltigkeitsvision zu ermöglichen, braucht ihr die richtigen Partner.
Was sich verändert hat, zu einem Guten sozusagen, dass eigentlich jede Bauaufgabe, jede Anfrage, die gestellt wird, heute bei uns ganz klar ein Anforderungsprofil enthält an nachhaltigem, zirkulären Bauen. Also das ist etwas, was sich auf jeden Fall verändert hat. Und deshalb brauchen wir nicht mehr so viel Energie, die wir anfangs noch hatten, um eine schöne Präsentation oder eine anschauliche vorzubereiten. Wie holen wir den Bauherrn ab? Wie können wir dem die Potenziale des zirkulären Bauens nahebringen? Also das ist sozusagen in der Regel jetzt heutzutage enthalten in den Aufgabenstellungen. Das hat sich verändert. Und das ist auch gut so. Sehr wohl steigen wir dann trotzdem immer noch mit einem etwas profunderen und auch auf das Projekt sozusagen abzielenden Nachhaltigkeitsworkshop. So steigen wir dann ein, um zu sagen, um dann nochmal mehr zusammen mit allen Protagonisten, das ist das, was wir dialogisch arbeiten nennen, auch wirklich den Blickwinkel von vielen zu berücksichtigen, steigen wir dann ein und dann suchen wir erstmal profund nach den Zielen. Und dann prüfen wir auch das ein oder andere Ziel auf sozusagen auf Wirksamkeit und auf lässt sich das jetzt umsetzen, ja oder nein. Und dann verlieren wir vielleicht auch mal zu Recht ein Ziel aus den Augen. Aber es ist immer wieder diese Schwerpunktsetzung von Themen, weil alles, jemand, der behauptet, ah ja, das ist hier 100% zirkulär und das ist das nachhaltigste Haus. Also diese Art der Superlative, wirklich, das ist so das, wo ich immer so ein bisschen steil gehe innerlich, weil ich denke, das gibt es doch gar nicht. Du kannst gar nicht alle Umweltziele gleichermaßen zu 100%, die stehen einfach teilweise im Widerspruch zueinander. Und das ist das, was du, glaube ich, auch eben so meintest mit ehrlicher. Machen wir uns doch mal ganz ehrlich in der Kommunikation und dann sprechen wir mal offen darüber, ja, wie viel ist denn jetzt sortenrein trennbar in dem Projekt und so weiter. Also das ist eine interessante.
Ja, und einfach auch eine wirkliche Differenzierung. Also ja, das sind auch Themen, die wir immer wieder merken, dass man einfach auch den Kundinnen und Kunden sehr stark gegenüber differenzieren muss, was ist sozusagen 100% zirkulär und was ist möglicherweise Blue Sky? Und wie sieht aber ein machbarer nächster Schritt aus, der dennoch über den Status quo von gestern hinausgeht? Und ich glaube, da ist der Sweet Spot, darüber einfach Klarheit zu schaffen und sich ehrlich zu machen und zu sagen, ja, mag sein, dass dein Gebäude irgendwann zu 100% zurückgebaut werden kann, aber realistischerweise in dem gegenwärtigen Ökosystem, in dem wir uns befinden, in dem gegenwärtigen Kontext, halten wir vielleicht eine Annäherung daran schon mal für sinnvoll, ja? Also einen wirklichen Schritt nach vorne zu gehen. Aber wir müssen wegkommen von diesen, wie du sagst, das ist ja auch eine Form von Zirkularitätshochglanz. Alles ist nur noch Materialbank und alles ist nur noch Nature-based und alles ist irgendwie, am Ende des Tages ist viel davon einfach auch Hokuspokus. Und ich würde mir manchmal wünschen, dass man einfach auch irgendwie mit einem nötigen Pragmatismus darauf guckt. Was du gesagt hast, fand ich wahnsinnig spannend mit dem dialogischen Arbeiten, weil am Ende geht es ja darum, die Beteiligten Menschen von der Idee zu überzeugen. Und das hat ja ganz viel mit Überzeugungsarbeit zu tun. Ja, also mit Awareness-Raising, nochmal die Prinzipien erklären, nochmal verstehen oder nochmal erklären, warum es sich lohnt, diesen Schritt zu gehen. Hat sich das auch verändert, würdest du sagen, dass man dass die Architekturschaffenden auch in der Beziehung deutlich mehr eigentlich leisten müssen als davor?
Ja, irgendwie ist es auf jeden Fall so, dass wir da sicherlich breiter aufgestellt, breitere Möglichkeiten wirklich auch ausbreiten müssen, um zu sagen, okay, was könnte jetzt die richtige Antwort sein? Aber es ist tatsächlich auch, wir entwickeln diese Idee nie so isoliert, sondern es ist tatsächlich, deshalb auch nochmal der Begriff des Dialogischen, im Dialog, es ist wie so ein Ping-Pong-Spiel. Ja. Ich habe auch früher mal gerne gesagt, am Anfang im Vorentwurf, da stellen wir ganz viele Fragen, ja, da sind wir die Fragen und erst zum Entwurf liefern wir irgendwann mal Antworten. Das hat sich jetzt verändert. Die Leistungsphase 2 ist viel relevanter geworden fürs nachhaltige Bauen, weil die Systementscheidung, Tragwerk, Hülle, Energiekonzept, das sind eigentlich die großen Treiber beim Thema ja, nachhaltigen, zirkulären Bauen. Das heißt, da muss ich eigentlich ganz viel Energie reinschenken. Das muss ich ganz profund abwägen. Da gibt es, ich sag mal, auch wirklich wunderbar hilfreiche Entscheidungsvorlagen, die wir hier im Haus entwickeln. Und wirklich alle Fachdisziplinen, die dann auch eine Relevanz haben, mit einzubinden, die müssen alle reinarbeiten in diese Entscheidungsvorlage, damit wir auch möglichst keinen wichtigen Aspekt irgendwie hinten über den Tisch fallen lassen, weil das einfach auch schwer ist, das alles alleine sozusagen als Architektin immer zu bewerten und zu überschauen. Das heißt, eben Vorlagen helfen da, anschauliche Vorlagen, die es schaffen, dieses hohe Maß an Komplexität doch auf etwas, wo man dann auch mit einem guten Gefühl eine Entscheidung treffen kann. Das ist etwas, das ist sicherlich ein sehr hilfreiches Instrument im Büro. Insofern ist es total wichtig, dass man sich auch dann Zeit erkämpft für diese, weil die HOAI mit ihren Bepunktungen und Honorarpunkten ist ja so, die sagt ja, die LP2 ist eigentlich nur halb so aufwendig wie die Entwurfsphase, wie die LP3. Und das ist nicht richtig. Also das müsste das Pari-Pari sein, weil das eben so eine Relevanz hat fürs zirkuläre und nachhaltige Bauen.
Jetzt könnte man manchmal, wenn man auf insbesondere Konferenzen ist, wo ja alles immer wahnsinnig leicht und luftig klingt, könnte man fast den Eindruck gewinnen, dass zirkuläres Bauen auch schon wieder ein Thema von gestern ist und dieser Zug immer weiter fährt. Und ich habe dann immer so die Tendenz, mir selbst zu sagen, aber auch in Vorträgen, na, nicht wirklich. Wir müssen eigentlich die Dinge, die jetzt gerade so am Anfang stehen, die müssen wir so weit treiben, dass sie wirklich in der Breite angekommen sind, verankert sind, dass sich dieses gesamte System sozusagen gewandelt hat und wir wissen, wie lange es wahrscheinlich dauern wird. Also was inspiriert dich jetzt in diesem Kontext, in dem wir uns gerade befinden? Ne? Also ihr seid da Pioniere und ihr habt euch da angetastet, ihr habt da jetzt bestimmte Dinge gemacht. Aber was sind die, also siehst du neue Themen, wo du sagst, da wird sich der Fokus sehr, sehr wahrscheinlich hin entwickeln? Und wenn ja, was sind das für Themen?
Also da bin ich auch immer sehr, wie soll ich sagen, begeisterungsfähig, dass ich jetzt vielleicht ganz aktuell sage, das kann in 2 Wochen vielleicht schon wieder anders sein, aber ich finde es sehr, sehr spannend, mit dem Bestand umzugehen. Ich finde es hochgradig interessant zu sagen, da ist ein altes Kaufhaus und das steht hier mitten in der Stadt und das ist an so einem, es könnte ein Dreh- und Angelpunkt werden. Was passiert mit so einem Haus? Und ich glaube, dass wir da wirklich eine super Veranlagung, weil dafür braucht es einfach Kreativität und auch Improvisationstalent, sage ich mal. Ja, man muss einfach reingehen in das Haus, man muss das mal wirken lassen und dann erarbeitet man sich sozusagen. Weil was mich so stört, ist so dieses festgefahrene Raumprogramm. Das war ja immer die heilige Kuh irgendwie am Anfang eines Projektes. Das ist das Raumprogramm und das gilt es 1:1 bis in den, das sind ja auch die Förderkulissen, wenn ich dann auch noch sozial geförderten Wohnungsbau, da muss ich den auch genauso in Quadratzentimetern übersetzen und überführen. Das erscheint mir alles so ein bisschen, das kann man machen und das machen wir ja auch schön. Aber eigentlich ist der Umgang mit Bestand, der ist einfach ein anderes Denkmodell. Ja, da ist man irgendwie in einer anderen Welt drin und ich finde das aber total spannend zu sagen. Und wie schaffe ich es denn jetzt zum Beispiel auch mit wenig Geld? Geld ist ja auch eine Ressource, ja. Die steht mir auch nicht irgendwie unendlich zur Verfügung. Aber was kriege ich denn da jetzt rausgekitzelt? Und welches Programm ist denn dann auch geeignet? Ja, also dass man da anders rangeht mit einem anderen Mindset und zu sagen, auch als Stadt oder Kommune, was braucht die Stadt? Und wir haben jetzt hier einen Raum, der auch, ne, der hat vielleicht auch nur bestimmte Höhe. Ja, da fällt mir jetzt auch noch unser Projekt in Köln ein, ja, wo wir auch mit einer, wir hätten eigentlich das abbrechen können, ein altes Bürohaus und ein Hochhaus hinbauen können. Und wir haben gesagt so, Moment mal, eigentlich brauchen wir überhaupt ein Hochhaus an der Stelle, beziehungsweise braucht der Bauherr das auch oder können wir nicht mit dem Bestand agieren? Und wir dann reingegangen sind und gesagt, ja, okay, Die lichte Raumhöhe ist tatsächlich etwas wenig, aber wir kompensieren das mit einem Anbau oder mit einem Erweiterungsbau, wo wir dann eben doch nochmal mehr Raumhöhe zur Verfügung stellen. Und das ist dann auch so ein bisschen eine heterogene Antwort. Aber dann auch noch ein Kleid zu finden, wo das Ganze dann auch noch eine neue Identität findet, das ist uns zum Beispiel, das sind so Auseinandersetzungen, die ich total spannend finde. Oder ich könnte noch ein anderes Projekt nachschieben. Das habe ich gerade erst selber besichtigt im Rahmen unserer Büroexkursion. Eine Lernlandschaft, ja, die von einem führenden Kopf inspiriert wurde, der einfach nicht mehr und nicht weniger will, als das Medizinstudium sozusagen zu revolutionieren. Ja, und der dann einfach sagt, so, ja, ich kann nicht den Frontalunterricht, der bringt uns nichts in dieser Wissensgesellschaft. Ja, weil Wissen, auch medizinisches Wissen, hält 5 Jahre und danach muss ich eigentlich schon wieder mir Neues aneignen. Aber wir müssen Persönlichkeiten hervorbringen in der Medizin, die geeignet sind, eben diese individuellen Fälle von Patienten. Und das führt dann zu einer anderen Architektur, zu einem anderen Lernraum gewissermaßen. Den hat er unheimlich inspiriert und wir sind dann in der Lage, wir hören dann genau hin und dann sagen wir, ja, Mensch, das ist ja eigentlich wie so eine Entdeckungsreise, die man macht. Das heißt, es gibt keinen Frontalunterricht für die, sondern die gehen in Räume, in Zellen rein, wo sie dann Fallbeispiele, die kriegen auch so einen 360-Grad-Raum, um dann so eine Situation in einem Straßenverkehr zu simulieren. Also ganz andere Raumtypologien. Und dann geht es darum, dass diese Studenten dann abends das reflektieren oder am Ende des Tages das reflektieren können, was sie da gelernt haben oder was sie gesehen haben an dem Tag. Und dann kommt ganz viel von diesen Lernenden zurück. Ja, und das ist ein ganz anderes Setting. Da brauche ich gar keinen Seminarraum mehr. Dann sagt der interessante Mensch, der dahinter steckt, einfach, ja, und dann brauche ich natürlich viel weniger Seminarräume. Und dann werde ich natürlich gleich hellhörig und denke so, haben wir jetzt womöglich eine Lernlandschaft kreiert, gemeinsam mit ihm zusammen ein neues Konzept in Architektur überführt, was auch noch weniger CO2 emittiert. Ist das nicht hochgradig spannend? Kann das vielleicht mal jemand auch wertschätzen oder bewerten und sagen so, hey, das ist ein spannendes Projekt deshalb. Und das finde ich ganz interessant, ja, dass wir wirklich sagen, noch viel weiter unten sozusagen nachfragen. Also immer diese Frage, was wird wirklich gebraucht? Ja, wo gibt es Synergien? Da gibt es so viele Potenziale und so viele charmante Bauaufgaben, die eine Stadtbibliothek mit einer VHS zu verbinden zum Beispiel, ja, da gibt es ja 1000 Synergien, ja, die können sich sehr viele Lernräume oder Austauschräume teilen.
Das heißt, darin reflektiert ist auch wieder dieses Talent zu improvisieren, so hast du es gesagt, und dann einfach für diese, sozusagen für die bestmögliche Lösung zu werben und sich natürlich auch sehr stark, wenn nötig, sozusagen vom Standard wegzubewegen und von diesen standardisierten Denkmodellen. Damit will ich jetzt fast auch schon unser Gespräch zusammenfassen. Wir sind nämlich leider schon fast am Ende und ich versuche es mal auf so ein paar Punkte runterzubrechen, die mir aufgefallen sind. Also wir haben uns natürlich ganz klar um diese Themen der sozusagen des sich verändernden Kontexts entlang hangelt, die Umweltwirkung, das zirkuläre Bauen und die damit einhergehende, sagen wir mal, Haltungsfrage, so hast du es genannt. Ja, also wie etablieren wir, wie etablierst du als Individuum, aber auch ihr als Büro und mit diesen gesamten Akteuren, die da involviert sind, immer wieder bei jedem Projekt eine Haltung, die zum Ausdruck bringt, wir müssen auf diesen sich verändernden Kontext reagieren. Es ist wichtig, es lohnt sich im Zweifelsfall auch eine Extrameile zu gehen. Wir müssen immer wieder die Balance finden und wir müssen einfach auch ehrlich sein, sagen zu können, dass wir hierfür vielleicht noch keine Antwort haben. Also auch diese Suche und diese permanente Exploration und dass darin natürlich auch sehr viel Innovationskraft steckt. So habe ich das interpretiert. Spannend fand ich auch diesen Ansatz zu sagen, dass du natürlich immer wieder auch diese fortwährenden Dialoge mit allen Beteiligten, ja, also dass man diese Suche letztendlich auch moderieren muss. Das ist also nicht so, dass ihr da steht und sagt, so machen wir es, sondern am Ende geht es ja darum, gerade da, wo die Komplexität steigt, die richtigen Argumente parat zu haben und die richtigen Leute an den richtigen Stellen so zu involvieren, dass man den nächsten Schritt macht. Und dieser nächste Schritt muss nicht immer hundertprozentig perfekt sein, sondern dieser Schritt muss nur ein Schritt in die richtige Richtung sein. Und so würde ich mir das jetzt mal kurz erlauben, es zusammenzufassen. Und damit sind wir leider, wie gesagt, schon am Ende. Danke dir sehr, Jasna, für dieses offene und tolle Gespräch.
Vielen Dank zurück, lieber Martin. Das war ein sehr kurzweiliges Gespräch. Danke dir.
Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr da draußen den Design Perspectives am Podcast abonniert. Wenn ihr Fragen, Kommentare oder Kritik habt, schickt uns eine E-Mail an podcast@gdc.de.
Der Podcast Design Perspectives ist eine Produktion des German Design Council.